Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über ein Thema rede, über was ich immer wieder und sehr gerne und mit den meisten Quoten auch spreche, nämlich Star Trek. Und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen, der, ich würde sagen, zumindest im multimedialen Bereich, ich würde dich eine Koryphäe nennen. Hallo Yannick.
Hallo Gregor, also Koryphäe, das ist, naja, also solche Superlative, nein, das nicht.
Ja, ich muss dich groß ankündigen, weil ich habe tatsächlich, bevor wir uns kennengelernt haben, ich war ja bei dir mal zu Gast, als du den 10 vorne Podcast gestartet hast. Ne? Mhm. Das war noch zu einer Zeit, glaube ich, da war so das, dein Konzept, dass du mit Fans halt reden wolltest.
Das hat sich nicht geändert. Den Podcast, also die Kategorie gibt es immer noch, aber aktuell nicht mehr so im Fokus, sage ich mal so, ne?
Ich hatte dich noch so ein bisschen vom Werdegang assoziiert, da gab es ja mal irgendwie, fing das an mit dem Star Trek Radio, oder? Irre ich mich da?
Nee, absolut richtig. Also wenn du willst, erzähle ich dir mal ganz kurz so.
Erzähl das mal bitte.
Also ja. ich muss aber noch einen Schritt vorher anfangen eigentlich. Eigentlich kann ich damit anfangen, wie ich auch Star Trek Fan geworden bin. Weil das ist, und zwar habe ich das mal mit meinen Eltern, wie alt war ich da, würde ich sagen 11, 12 oder so, habe ich einen Star Trek Film geschaut und ich glaube, es war sogar Nemesis oder es war irgendwas mit Kirk. Egal, ich weiß nur, ich habe sie alles Mögliche gefragt und ich wollte unbedingt wissen, warum der die Uniform anhat und warum die Uniform von dem anderen irgendwie dunkler ist oder heller ist oder warum. Ich glaube, das war eine Kirk-Film, die hatten ja so eine Klappe, ne? Diesen roten Uniform, konnte man das so aufklappen. Ja. Warum kann man das aufklappen? Und meine Eltern waren irgendwann so genervt von mir, dass sie mir einfach gesagt haben: Hier, das sind die DVDs, schau es dir an. So. Dann habe ich die Filme geschaut und dann habe ich Voyager, diese DVD-Boxen von Voyager bekommen. Und da war ich ein super großer Star Trek Voyager-Fan. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Da war ich noch jung und bin damals in so ein Star Trek-Rollenspiel reingekommen. Hat auch ganz viel Spaß gemacht. Aber ich habe immer gemerkt, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Und nach ein paar Jahren dann irgendwann, als ich etwas älter geworden bin, habe ich dann da ein paar Leute kennengelernt in dem Rollenspiel. Das lief dann so ein paar Jahre. Und das war im Dezember 2013, also 7 Jahre fast genau her, wollte ich dann das Star Trek Radio starten. Ja, das gibt's immer noch übrigens, unter startrekradio.de, Eigenwerbung. Aber nein, es gibt's immer noch und das läuft rund um die Uhr mit Star Trek Musik. Und damals haben wir damit so mit Live-Sendungen angefangen. Und ich glaube, die allererste Sendung, die ich gemacht habe, war eine Adventssendung. Und ich habe mir ganz viele Advents-Jingles und so weiter runtergeladen. Das hatte absolut nichts mit Star Trek zu tun. Aber es hat mir so lange so die erste Richtung ins Multimediale gegeben. Und was so Mikrofontechnik und Schnitttechnik und so weiter anging. Und es war echt spannend, weil dann hatte ich direkt innerhalb von, weiß ich nicht, 2-3 Wochen den ersten Mitstreiter, der immer noch dabei ist, der Marc. Und dann irgendwann eine eigene Redaktion. Also ich glaube, wir waren dann im Star Trek Radio, wir haben auch News und so weiter publiziert. Wir waren dann irgendwann so 5-6 Leute. Und unser Höhepunkt war, glaube ich, 2015, so um den Dreh, sind wir auf die FedCon gegangen und haben live von der FedCon berichtet. Das war damals, das ist nicht so lange her eigentlich, aber technisch damals noch eine etwas größere Herausforderung für uns, gerade wegen der Internetbandbreite, die man dafür braucht. Das ist ein Webradio, was wir gemacht haben. Und haben dann Interviews geführt und da gab es dann diesen Höhepunkt, den wir, sag ich mal, hatten, relativ früh dann schon in der Zeit, dass wir Garrett Wang, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, den Darsteller von Harry Kim persönlich getroffen haben, mit ihm gesprochen haben und unser Redakteur oder unser Moderator vor Ort hat auch ein Foto mit ihm gemacht. Ja, das war so der Höhepunkt und dann ging das leider so ein bisschen bergab.
Da muss ich, kann ich da kurz eingehen?
Absolut, bitte immer. Ja. Ich rede immer so viel, also einfach rein.
nein,
du normalerweise bin ich ja der fragt. Das ist eine super interessante
Situation. Nee, ich war jetzt aus mehreren Gründen tatsächlich, weil ich bin jetzt auch auf deine, also du bist ja über hier Kommunikator.space, das ist ja so die Homebase quasi davon, da sind ja auch diese ganzen Projekte verlinkt und da war ich jetzt auch, finde ich das immer noch faszinierend, das Star Trek Radio, das läuft immer noch auf Laut FM, rund um die Uhr kann ich Star Trek Musik da drauf hören, auch heute noch.
Ja, immer. Also
das ist total geil.
Das ist spannend, also ich muss so sagen, heutzutage, das läuft nur noch nebenbei. Mittlerweile befüllen wir das wieder mit den aktuellen Podcasts, die wir machen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber das lief wirklich mal so, dass wir da wirklich regelmäßig live gesendet haben. Also mein Traum oder mein Wunsch, sage ich mal, war eigentlich, dass wir jeden Sonntag eine Live-Sendung haben, wo dann quasi die Star Trek-Fans sich dann, weiß ich nicht, abends nach der Tagesschau, nach dem Tatort oder so, sich das anhören können, eine Stunde lang. Ja, und wir haben ja auch Formate entwickelt. Also wir hatten den Track Talk. Das ist so ein Format, das liegt bei mir immer noch rum. Da habe ich auch noch aus den Archivsendungen was. Und das hat, also jetzt, wenn man wieder drüber spricht, das wird echt spannend, weil das hat damals dazu, wir waren einer ganz wirklich, das ist jetzt kein Witz, wir waren einer ganz großen Sache auf der Spur und haben es auch dann im Endeffekt live verfolgt. Und es gibt in Deutschland ja die FedCon, ist ja bekannt, da waren wir ja auch und da sind wir immer wieder gerne und ich hoffe auch ein gern gesehener Gast.
Habt ihr eigentlich das mit Unterstützung der FedCon gemacht, den Livestream von der FedCon?
Nee, das, was wir da bekommen haben, war halt die Presseausweise, also einen damals.
Ach so, aber die wussten schon, dass, also es war schon so irgendwie eine Coop irgendwie.
Wir stehen immer im guten, ich hatte gestern noch Kontakt mit, gestern habe ich gerade noch mit unserem Kollegen, der das organisiert, immer darüber detailliert gesprochen. Wir stehen in engem Kontakt mit der Presseabteilung. Jetzt weiß ich allerdings gerade nicht, ob es die Presseabteilung während Corona noch gibt oder ob die vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurde, weil ich habe jetzt das Update bekommen, dass wir eigentlich regelmäßig so News bekommen, so Presseberichte oder so. Das momentan geht aber nicht durch den Verteiler. Also ja, wir haben mit denen zusammengearbeitet und die Technik vor Ort bei der FedCon, die ist auch, am Anfang waren sie noch immer sehr überrascht, weil wir sind dann angekommen mit unserem Equipment und meinen so, hey, wir brauchen einen Anschluss von eurem Mischpult, weil wir ja direkt den Sound abgegriffen haben von denen. Und am Anfang so, das hat uns keiner gesagt. Ja, aber wir haben ja die Genehmigung von der Presseabteilung. Ja, und dann irgendwie, als wir dann schon da waren, kam dann ein Anruf von der Presseabteilung, 10 Minuten später, ja, da kommen gleich 2 Leute, die wollen gerne den Sound von euch haben, während der Veranstaltung. Mittlerweile wissen die, dass wir kommen und haben auch alles vor Ort, also das ist schon, eigentlich schon alles bereit. Aber klar, wir sprechen mit der FedCon, weil wir kriegen die Rechte für bestimmte Panels. Also in der Regel kriegen wir spannende, so ich sag mal so Fan-Panels, wenn irgendwie irgendwelche Fans irgendwelche Präsentationen halten, so Panels geben in den kleinen Räumen.
Und dann Auftritte, Quizze oder irgendwie sowas.
Genau, ne? Genau. Wir hatten zum Beispiel einen wissenschaftlichen Vortrag, hatten wir auch mal. Und dann in dem großen Saal kriegen wir, wenn es hochkommt, so 2. Das ist immer so eine Verhandlungssache, aber das ist natürlich für die wollen natürlich, die FedCon will natürlich, dass die Gäste dorthin kommen. Ne? Also deswegen kriegen wir so Häppchen immer zugewiesen. Manchmal kriegen wir auch, also wir haben es auch schon mal bekommen, dass wir irgendwie so ein Eröffnungspanel zum Beispiel bekommen, aber dann so 30 Minuten maximal oder so, dann müssen wir da raus. Ja. Aber ja, das läuft, aber wir hatten dann den Track Talk, das war eine Talksendung, das war so ein bisschen das Flaggschiff vom Radio. Das lief alle 2 Monate oder so, das lief auch nicht lange, zugegebenermaßen. Ich glaube, wir haben 4 Sendungen produziert, weil das echt aufwendig war, weil wir thematische Grundrichtungen jedes Mal hatten. Und es hat sich eigentlich von der Zielgruppe nichts geändert bis heute. Mir ist immer wichtig gewesen, und das ist in allen meinen Star Trek-Projekten immer wichtig eigentlich, dass wir die deutsche Star Trek-Community involvieren. Weil ich finde, wir haben gute Projekte, Fanprojekte, auch Audioprojekte, Podcastprojekte, gute News-Seiten. Das hatte ich dir auch im Vorgespräch schon mal gesagt, ich hatte auch mal mit verschiedenen Besitzern oder Organisatoren oder Administratoren halt telefoniert vor ein paar Jahren, weil ich der Meinung bin, dass wir halt das ganze Potenzial, was wir haben, leider, also in Deutschland, an deutschen Fans und an Projekten gar nicht so irgendwie ausnutzen oder bündeln, wie wir es eigentlich könnten. Und ich habe immer versucht, so eine Plattform dafür zu schaffen. Und das bringt mich nämlich...
Also es gibt... Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, es gibt kein Fandom, wo es so viel gibt wie bei Star Trek, oder?
Eben. Also, und es
bin
gibt,
ich immer wieder überrascht.
Es gibt wirklich auch, ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich, ich meine, es gibt viele Podcasts auf dieser Welt und so, mhm. Aber es gibt, ich glaube, in der Fülle an Star Trek Podcasts gibt es das, glaube ich, in keinem anderen Fandom. Da hast du vollkommen recht. Also,
ja, absolut. Ich versuche mal einen Baywatch Podcast zu finden.
Ne? Ja, genau. Das ist ja. Und wir haben das auf so vielen Ebenen. Wir haben Comiczeichner, wir haben Fanfiction, und wir haben Rollenspiele, die super kreativ sind. Und ich habe natürlich, dadurch, dass ich da mal angefangen habe, immer noch so ein bisschen, bin ich da gerne, schaue ich da mich da rum und wie sich das entwickelt und so weiter. Ja. Aber um das jetzt mit dieser Geschichte zu Ende zu bringen, es gibt die FedCon, es gibt die Destination Star Trek Germany und es gibt. Oder gab die Trekgate.
Trekgate, da habe ich ein komisches Gefühl. Mhm.
Und zwar war das so, wir hatten, ich glaube, dem ersten Trek Talk hatten wir die Organisatoren der Trekgate bei uns. Und das
zeitlich, weißt du noch, wann das war? 2017 ungefähr?
Ja, dann,
oder ist es länger?
Ja, da, warte mal, also das war bei uns echt groß, also da müsste ich parallel mal schauen, aber ich reiß dir gleich rein. Auf jeden Fall, das war so, wir hatten eine Rollenspielgruppe da aus Berlin, über die wir gesprochen haben, weil die haben ein Set gebaut und wir haben das ein bisschen begleitet, multimedial. Da hatten wir einen Redakteur, der ist vor Ort gefahren nach Berlin und hat sich das angeschaut und wir haben ein bisschen mit denen gesprochen, weil die haben die Enterprise irgendwie, die Brücke versucht irgendwie ein bisschen nachzubauen. Das war super spannend, ja. Und dann hatten wir aber auch die beiden Organisatoren dieser Trekgate da. Also super cool für uns, dass sie sich Zeit genommen hatten. Das hat uns auch super gefreut. Ja, und die waren dann da und haben alles Mögliche angekündigt, wer alles kommt. Ich weiß noch, das waren jetzt keine A-Schauspieler, also nicht irgendwie Patrick Stewart oder Jonathan Frakes, aber das war der Schauspieler von Egypt, das war die Schauspielerin von Naomi Wildman und so weiter. Also es war, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich bin jetzt kein großer Con-Gänger, muss ich zugeben. Ich war auch erst einmal bei der FedCon, also wir waren deutlich öfter bei der FedCon als Radio vertreten. Ich war erst einmal dabei, aus zeitlichen Gründen. Aber was ich so gehört habe, oft ist so, dass bei Conventions das Ganze sehr stark kommerzialisiert ist. Und die Trekgate sollte so eine Convention werden, sein, wieder, wo es mehr so um familiäre Feeling halt wird, ne? Also so ein bisschen familiärer.
Von Fans für Fans so, ne?
Genau. Also, jetzt habe ich das hier gerade offen. Und das war tatsächlich 2014. Ja, du bist ja schneller als ich.
Krass her, ne? Ich habe das damals nur halt mit zwei Ereignissen irgendwie mitbekommen, so am Rande.
Genau.
Aber erzähl mal weiter.
Also August 2014 war unser Live-Talk, den wir da hatten, und dann September 2014 war dann die zweite Folge. Und muss ich dazu sagen, in der ersten Folge haben die Organisatoren noch stark bei uns geworben, dass man noch Tickets kaufen soll, weil es gibt noch welche und so denkt man sich natürlich nicht bei, so solche Leute müssen Tickets verkaufen, weil, wenn man mal ehrlich, wenn man sich das mit denen anhört, ich habe auch, die Aufnahme ist bestimmt noch in irgendeinem Archiv zu finden bei uns, also bei mir auf dem Computer, das wurde uns auch erklärt, was das alles kostet, und das ist auch so, ne, wenn du mit den FedCon-Kollegen sprichst, das ist alles, das ist unglaublich teuer.
Ja, das glaube ich. Das muss auch verkauft werden.
Also du hast nicht nur die Gagen für die Gäste, du hast auch die Hotelkosten, die Transportkosten, also Flugzeugkosten, die Verpflegungskosten, Sicherheitskosten, Raumkosten. Also das ist unglaublich viel. Und deswegen, ich meine, ja, über die Preisgestaltung von Tickets und so weiter ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, klar. Aber es ist absolut legitim, dass sie dann auch jede Form der Werbung nutzen.
Genau.
Ne?
Also, das war auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen der Deal wahrscheinlich gewesen. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber wir kündigen die an, die sind bei uns, die sind live und ja, genau. Wie dem auch sei, diese Convention wurde abgesagt. Und zwar relativ kurzfristig und es war ein riesen Chaos, weil das war wirklich so ein paar Tage vor dem eigentlichen Stattfinden der Convention und, abgesehen davon, dass wir natürlich total überrascht waren, war das für uns aber auch krass, persönlich auch einschneidend, weil wir natürlich vor Ort gewesen sein eigentlich, ne, wollten. Mhm. Also alles geplant, gebucht und so weiter. Kosten natürlich mit verbunden. Obwohl wir natürlich dann nur ein kleiner Teil sind, weil der Großteil der Gäste besteht ja aus den, sag ich mal, normalen Fans. Und kurz vorher kam halt die Absage und es war sehr, sehr, sehr offen, ob man das Geld zurückbekommt.
War das nicht auch richtig kurz vorher? Also relativ. Ich habe noch so in Erinnerung, dass der Egypt-Darsteller schon im Flugzeug nach Deutschland gesessen hat,
genau,
als das kam.
Genau, irgendwie so war das. Also ich kann es dir jetzt auch nicht mehr zu 100% sagen, weil das war absurd. Also das kann man eigentlich nicht anders sagen. Diese Organisation, das muss man sich mal vorstellen. Du machst eine Veranstaltung, weißt irgendwie schon gefühlt, dass das alles nichts werden kann, ja. Und versuchst es dann so lange hinauszögern. Ne? Das ist so eine Art Verschleppungstaktik, also das war mein persönliches Empfinden. Ja. Mhm. Und es war krass. Und wir hatten dann in dem zweiten Track Talk, der direkt anschließend dazu war, also direkt zwei Gäste, die auch vor Ort halt, also eine war vor Ort, einer war noch zu Hause, die uns halt berichtet haben, wie sie das erlebt haben.
Ich habe durchs Fenster geguckt, da war nichts aufgebaut.
Was? Nein, halt absolut, absolut respektloses Verhalten halt seitens des Unternehmens und totale Enttäuschung und finanzieller Verlust halt. Und also ich meine mich auch zu erinnern, das war auch relativ krass, die hatten natürlich eine Facebook-Gruppe und die hatten dann relativ zügig diese Gruppe auch gelöscht. Soweit ich mich erinnere, so nach...
Ach so, der Track.
Genau, so mit dem Ziel, sag ich mal, die Fans, die jetzt erbost sind, sollen sich bitte nicht zusammentun, sondern wir löschen diese Gruppe, dann finden die sich nämlich alle nicht wieder. Das war so meines Erachtens damals so das Ziel. Aber was da am Ende rausgekommen ist, ist eigentlich eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich befürchte aber, weil das eine UG war und sie wahrscheinlich in Insolvenz dann gegangen ist, dass die auch kein Geld mehr bekommen haben. Also diese ganze.
Weißt du noch, wie groß die geplant war? Also reden wir über tausende Leute, über hunderte Leute?
Nicht über tausende. Also es sind vielleicht so ein paar hundert gewählt. Wie gesagt, es war eine kleine Convention.
Okay.
Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war, aber ich glaube eher so, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass das, es war damals, sage ich mal, so für uns als neues Projekt natürlich, da haben wir gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr existiert. Das war natürlich ein sehr spannendes Thema direkt zu Beginn.
Ja gut, aber ihr habt ja damit im Prinzip, außer dass die mal bei euch ein Interview gegeben haben, wart ihr ja nicht beteiligt.
Ach, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Das war ein spannendes Thema, dass wir das begleitet haben. Ach so, also, es ist traurig, dass es nicht geklappt hat und es tut mir immer noch leid um die Leute, die dort Zeit und Geld verplant hatten und es auch nicht wiederbekommen. Es war super spannend, dass wir das so quasi begleitet haben und es hat auch super, es hat einen super Start gegeben eigentlich, ja.
Also ich kann mich daran auch nur erinnern, dass ich dann auch nur das gelesen hatte, dass diese Convention sehr kurzfristig abgesagt wurde und dass es dann irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hatte mit der Kommunikation seitens, ja, und was ist jetzt, ne, weil es wohl wirklich so kurzfristig war. Und ich habe noch im Kopf, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe im Kopf, dass der Egypt-Darsteller halt im Flugzeug nach Deutschland saß, dann auch hier gelandet ist und dann sich abends hier gesagt hat, ja, ich bin eh in der Stadt, dann kann man sich, dann gehe ich da und da in Essen. Wenn noch einer dazukommen will, dann können wir uns so unterhalten. Das war in Düsseldorf, hätte die Trackgate stattgefunden.
Ja.
Nach meiner kleinen Recherche.
Ja, ich bin noch.
Das meine ich, dass das so war. Ich hoffe nicht, dass ich mich irre, aber das ist das, was ich mich da noch erinnern kann.
Ja, ich bin gerade auf der Seite, also bei uns im Archiv, so kann man auch online suchen. 3 Tage vor Beginn der Trackgate ist die Veranstaltung abgesagt worden. Ne? Also, ja.
Okay. Ja, gut.
Aber es gab.
Ist ja Spekulation, was passiert. Es ist schade, sowas, klar.
Es gab vorher auch schon Probleme, dass sie dann irgendwie. Genau, deswegen kann ich mich noch an Scarlett Pommers. Ich glaube, das ist nämlich die Schauspielerin von Naomi Wildman, weil die hat es dann nicht mehr geschafft und dann wurde Manu Intiraimi, also der Darsteller von Egypt, gebucht. Und da gab es auch schon Gerüchte, dass sie Scarlett Pommers nicht bekommen, weil sie.
Vorkasse
wollte. Sie haben sie ausgeladen. Also sie haben sie sogar ausgeladen, ja. Also sie haben wirklich, sie haben 3 Gäste ausgeladen und dafür Manu und Jeremy eingeladen. Also.
Ah, okay.
Ja. Also ich muss da parallel auch nochmal, es ist wie gesagt auch schon 6 Jahre, also ja, über 6 Jahre her. Also ich habe das auch gestern realisiert, wir machen das Ganze jetzt so seit fast 7 Jahren. Oder 6 Jahren jetzt. Ja. Also das Radio. Und dann hat sich das aber so relativ leider, muss ich sagen, so ein bisschen, ja, das Grundrauschen ist leider rausgegangen. Wie das bei solchen Projekten so ist, dass die Leben von den Leuten, die da involviert sind und die hinter den Kulissen sind. Und wir hatten super, super kreative Leute. Wir hatten dann auch ein Format, das nannte sich Logbuch des Captains. Da wurden die Star Trek News vorgelesen, das heißt vorgelesen, aber das war halt quasi eine Art Hörspiel. Also das hat auf einem Raumschiff stattgefunden und der Captain hat die Star Trek News vorgelesen und wurde dann unterbrochen von der Crew oder der Chefingenieur hat kurz reingerufen. Das Format hat mir super gut gefallen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe tatsächlich in der Produktion nur den Schnitt gemacht, Post-Production. Die Planung und die Aufnahme haben andere gemacht, also auch bei uns im Team. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach, ja, es war, also so stelle ich mir eigentlich einen Podcast vor, den man so irgendwie alle zwei Wochen oder einmal die Woche oder wenn halt gerade eine Star Trek News ist, die man sich anhören kann und man hat so ein Star Trek Feeling, weißt du?
Ja, aber das hört sich schon ein bisschen, das hört sich schon aufwendiger an, als einfach man quatscht miteinander, weil das ist ja dann wahrscheinlich mit einem Drehbuch gescriptet und dann musst du die Einspieler setzen, also die Einsätze müssen stimmen und so halt.
Ja, die Sounds.
Das ist schon aufwendiger in der Herstellung, ne? Und die Sounds, ja.
Ja, aber ja. Es hat Spaß gemacht, weil es war tatsächlich, es war süß, sag ich mal, ne? Es war so klein und nett.
Ja, hört sich total gut an, so News vorzulesen in Form von so einem Computerlogbucheintrag im Prinzip.
Ist es genau. Und ich kann auch schon mal spoilern, das kommt wieder.
Oh!
Große Ankündigung bei Dinge von Interesse.
Geil! Darf ich einen Lieutenant Commander spielen? Darf ich der Leland T. Lynch dieses Projekts werden?
Ich gebe dir Fähnrich Harry Kim. Auf die nächsten 30 Jahre.
Am Ende Fähnrich ehrenhalber Kim, bitte ja, sehr. Ja, ja. Ja, Captain's Log und, ne?
Ja, naja, aber so, das waren schon so coole Sachen und ja, die Fatcon, die wir da, das ist tatsächlich das, was sich durchgesetzt hat. Da sind wir jedes Jahr. Und das macht auch Spaß. Und im Endeffekt, diese ganzen Projekte, woraus jetzt auch hinausläuft, dann jetzt, wo wir aktuell stehen, das Ziel ist eigentlich immer von mir gewesen, dass wir mit den, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, mit den Star Trek-Fans in Kontakt kommen. Und dass wir auch mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen ich sonst so eigentlich gar keinen Anknüpfungspunkt hatte. Warum sollte ich persönlich jemanden anschreiben, der in Berlin eine Brücke, also eine Star Trek-Brücke nachbaut, eine Enterprise-Brücke nachbaut? Könnte ich dem schreiben, ich finde es total cool, dass du das machst, viel Erfolg weiterhin.
Und nee, ich möchte drauf sitzen. Ich möchte drauf sitzen, das würde ich ihm schreiben. Ja, okay. Ich möchte unbedingt auf dem Captain sitzen. Wann bist du mal länger? Nee, gönn dir doch mal einen Urlaub und sag mir wann.
Genau. Ja, aber so, weißt du, so hat man halt die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu sagen, hey, ich finde dein Projekt total cool, willst du nicht mal zu mir kommen und drüber quatschen?
Mhm. Ja, richtig.
Ich meine, richtig. Was anderes, was machst du denn hier? Genau dasselbe eigentlich, oder?
Ja klar, ich rufe Leute an und hoffe das Beste.
Und hoffst, dass ich rangehe. Also, heute bin ich drangegangen, ja.
Wer ist denn so alle in meinem Telefonbuch hier? Oh, ich sehe, da ist einer online.
Telegram.
Ja. Nein, ich war, also eigentlich war auch der Grund, warum ich nochmal mit dir sowieso darüber reden wollte, war, weil mich, einerseits hatte der gute Micha, der liebe Nerdpunk von Twitter, mich schon längst mal drum gebeten, weil der hört dich auch unter deine Podcast-Projekte und hatte unser Gespräch bei dir schon gehört und meinte, Mensch, lad den doch auch mal bei dir ein, ich möchte mal, dass der mal erzählt, wie dieses ganze Projekt sich entwickelt hat.
Wirklich?
Und darum sitzen wir hier.
Ich habe immer das Gefühl, mich hört keiner.
Nein,
ich sag mal ich habe immer das Gefühl, mich hört keiner, der mir wohlgesonnen. Nein, Spaß. Also, ich finde es immer, es ist ja, wir kommen auch gerade eigentlich von der Aufnahme vom Trackbarometer, ne, Gregor? Also, das muss man ja mal sagen. Und genau. Es ist ja so, dass durch das Trackbarometer habe ich gelernt, es gibt so viele negative Kommentare, die öffentlich im Netz stehen. Aber die machen, also zu Star Trek-Serien, aber die machen, oder zu Filmen meinetwegen auch, aber die machen oft gar nicht die breite Masse der Meinung aus. Ne? Und so ist das aber auch mit vielen öffentlichen Kommentaren. Ne? Man kriegt viel, was man auf Facebook und Twitter alles, also auf Twitter geht eigentlich, aber auf Facebook so zu lesen bekommen, das ist teilweise, denkt man sich schon, also ich nehme das nicht persönlich und mir ist das jetzt auch, kann da jetzt irgendwie trotzdem schlafen und so, aber ich frage mich halt wirklich, manche Leute stecken so viel Energie da rein, einfach nur um was Negatives zu finden oder so. Also ich freue mich, wenn Leute sich dafür interessieren und dafür machen wir es im Endeffekt ja auch. Das Ganze ist ja kein Selbstzweck, das hat ja irgendwie was auch Also auf der einen Seite ist es natürlich, sonst würde ich es nicht machen, macht es mir super viel Spaß, mit Leuten zu sprechen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das genau, also ich schätze mal, das ist auch deine Motivation. Wenn man schon mit solchen spannenden Leuten dann sprechen kann, dann kann man es auch direkt für andere zugänglich machen.
Genau.
Ich habe mich jetzt selber als spannender Mensch.
Nein, fand ich gut, dass du dich, da habe ich innerlich eben gedacht, selbst High Five. Ne?
Immerhin weine ich nicht.
Nein, das ist, aber es ist auch super. Ja, es wäre super. In Anspielung aktueller Star Trek-Serien wird Yannick die nächsten 5 Minuten weinen, obweil seines Schicksals. Ja. Nein,
wegen der Facebook-Kommentare.
Ich fand tatsächlich dieses, als ich das von dem 10 vorne Podcast gehört hatte, dass also so mal Fans auch in so einem Podcast sprechen, weil oft sind es ja so ein bisschen dieselben, die man so hört.
Wir beide zum Beispiel.
Die einen Podcast machen, ja, wir, Leute, die seit Jahren jetzt ins Netz quatschen und so, weil sie ein Sendungsbewusstsein haben und mal, wann, ich zitiere es immer wieder, man immer nie genug über Star Trek reden kann. Und dann aber auch mal die zu hören, die das vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, weil sie jetzt keine Lust drauf haben, vielleicht nicht dieses Sendungsbewusstsein haben, aber auch mal sagen, Mensch, warum nicht mal so irgendwie mal so zu Wort kommen? Und da fand ich das fand ich total spannend, da auch die Folgen zu hören, also einfach, wo du wirklich, man hat es auch schon wirklich gehört, so Leute, die einfach das sonst eher so die Consumer einfach nur sind, was völlig in Ordnung ist, und die einfach auch mal zu Wort kommen lassen und mal deren Sichtweise zu sehen. Fand ich mal spannend, als jetzt immer in Anführungszeichen immer so die das schon so machen. Mhm. Ne? Und die mal zu Wort kommen lassen. Das fand ich schön, und ich habe durch das Trackbarometer ich fand diesen Ansatz sehr interessant, mal einfach so eine Community-Abstimmung zu machen, an dem auch wirklich mal sehr, sehr viele Leute teilnehmen. Das kann man ja sagen, das sind ja hunderte von Leuten. Also mehrere hundert, zig hundert Leute, die daran an so einer Umfrage teilnehmen. Und auch mal zu sehen, dass so man so in seiner eigenen Bubble lebt. Gerade so bei Picard habe ich das sehr stark gemerkt. Das fing an mit Huhuhuhu, der Captain ist wieder da. Sobald er wieder da ist, er wird als erstes Trump absetzen. Weiß ich nicht, Ungerechtigkeit und Krieg besiegen und dann und eine gute Serie nebenbei produzieren. Und dann hat sich das, naja, nicht ganz so entwickelt und endete mit einem für mich ziemlichen Desaster am Ende der Staffel. Und dann haben wir diese Besprechung bei dir gehabt, wo wir diese Ergebnisse haben. Wie hat euch Picard gefallen? Und da ist mir halt so aufgefallen, dass ich gesagt, ja, okay, in meiner Bubble und mit meinen Homies im Prinzip, da sind wir schon uns relativ ähnlich, weil man sucht sich ja auch so ein bisschen so seine Bubble auch. Aber ich habe gesagt, in der breiten Masse scheint es dann doch zu gefallen. Und da gibt es doch auch andere Meinungen und auch viele, die auch wirklich nicht jetzt nur sowas negieren. Du hast jetzt auch die negativen Kommentare erwähnt, aber es gab auch viele, die das sehr schön begründen konnten, warum es ihnen gefallen hat. Ne? Und ich meine, hat mir gezeigt, na gut, vielleicht ist das der Grund, warum sie es dann, vielleicht sind die alle gar nicht auf so einem falschen Weg. Offensichtlich gefällt es doch vielen.
Ne? Absolut. Also, um den Kreis auch weiterzuführen und am Ende wieder zu schließen. Wie war das denn jetzt? Pass auf. Also, Ende letzten Jahres, genau, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt alles, hat jetzt lange irgendwie sich nicht weiterentwickelt, das Radio. Und ich sag's mal so, ich hatte schon versucht, in den Jahren 2016, 17, 18 das Ganze mehr auf so ein Mediathekformat umzustellen. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich da so eine Veranstaltung leiten oder organisieren. Ne, so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der jetzt versucht, sein lineares Radioformat, die ganzen Beiträge, in eine Mediathek zu packen. Also haben wir auch schon mit Podcasts so ein bisschen angefangen, aber das war mir damals noch irgendwie nicht geheuer, dass Leute sich das anhören können, wann sie wollen. Frechheit.
Es geht ja gar nicht.
Nee, und das hat sich auch nicht so durchgesetzt. Also bei mir im Team war immer so, dann die Sache so, ja, okay, dann senden wir das live und dann ist fertig. Und ich so, nee, wir müssen das noch aufnehmen und danach können wir es noch online stellen, einen Podcast. Ja, okay, hat aber nie jemand gemacht. So, also habe ich gedacht, gut, das setzt sich hier nicht durch. Und langfristig, wie gesagt, war das dann bei dem Radio leider auch so, dass sich einige der führenden Leute im Hintergrund dann auch, also Redakteure und so weiter, verabschiedet haben, auf persönlichen Gründen einfach. Das ist ja häufig so, dass sie dann irgendwie neue Lebensabschnitte beginnen. Ne? Also oft ist das Kind, was kommt.
Mhm. Ja, klar.
Und da hat man natürlich andere Prioritäten. Das ist auch absolut richtig und in Ordnung. Und dann war aber das Projekt erstmal stillgelegt. Ich habe mein Studium begonnen und hatte dafür auch nicht so viel Zeit, hatte dafür leider keinen Kopf mehr. Und letztes Jahr habe ich dann gedacht, nee, ich möchte schon irgendwas machen, aber Radio, das ist, nee, Du musst, wenn du Radio machst, und das ist halt das, was ich ganz schlimm finde, du bist halt total unflexibel. Also wenn du eine Live-Sendung machst, dann musst du sie produzieren, musst du sie live produzieren. Das heißt, du musst sagen, ich mache das jeden Mittwoch oder jeden Sonntag um 19 Uhr. Weil die Leute wollen das auch jeden Sonntag um 19 Uhr hören. Das Positive jetzt an Podcasts ist, theoretisch könnten wir 100 Podcasts vorproduzieren dieses Jahr und könnten dann sagen, am 1. Ja. Januar, wir machen jetzt jede Woche für zwei Jahre eine Folge automatisch online. So 100, ne, 50 Wochen im Jahr, 50 mal 2 sind 2 Jahre, also 100 Folgen. Also, und du hast halt super viel Flexibilität. Und da habe ich mir gedacht, okay, Star Trek Radio, das ist mittlerweile eigentlich ein relativ gängiger, bekannter Name, habe ich zumindest gehofft. Es ist schwierig, ein Rebranding zu machen, das ist immer riskant. Aber ich habe gedacht, okay, wir machen es einfach mal. Und ja, daraus ist dann der Communicator entstanden, weil das passt irgendwie so zu der Idee, ne? Also kommunizieren auf beiden Ebenen, also sowohl hören, also annehmen, Rufe, sage ich mal, als auch Rufe raussenden, um es mal ganz auf einer Metaebene zu bringen. Naja, und 10 vorne. Ja, genau. Also wie du sagst, ich finde das Format super, super, super interessant. Und ich war auch total überrascht. Ich habe das, also wir hatten ja Folge 1, gab es ja nichts. Also ich konnte, er hatte ja keine Möglichkeit, jemanden anzuschreiben und sagen, hey, hier gibt es ein Format 10 vorne, so klingt es am Ende, willst du mitmachen? Sondern ich habe einfach gesucht, will jemand mal interviewt werden? Und genau das, was du sagst, es sind Leute, die meistens selber konsumieren. Also der klassische Konsument. Noch nicht mal. Ich habe auch Leute dabei, die haben noch nie einen Podcast gehört. Die wissen gar nicht, was das ist, aber freuen sich dann, dass sie über Star Trek reden können. Und da merke ich, merke ich so ein bisschen, wenn ich mit manchen Leuten spreche, das ist so eine, ich will jetzt nicht sagen kindisch, das ist absolut das falsche Wort, aber so eine Art Kindlichkeit ist dann so drin. So, man redet halt über sein Hobby, über das, was man so gerne mag, und die ganze schwierige, komplizierte Außenwelt ist mal weg. Also es geht nicht um Politik, Arbeit ist nicht das Thema, die Beziehung, die man zu Hause führt, ist nicht das Thema. Es ist einfach nur, es sind oft halt, also wieso sage ich kindlich oder so, aber es sind oft Kindheitserinnerungen. Wenn ich diese Gespräche führe, dann beginne ich meistens, wie bist du zu Star Trek gekommen? Und die meisten Leute sagen, Papa. Als ich damals.
Ja, tatsächlich.
Ja, genau. Als ich damals irgendwie 7, 6, 8, 9, 10 Jahre alt war, dann habe ich das zusammen mit Papa geschaut. Oder ich musste mich mit Papa bei der Sportschau streiten, wer schauen darf. Ich weiß nicht, ne? Sowas. Ja. Ist nicht meine Zeit. Ich bin vollkommen eine ganz neue, also eine etwas jüngere Generation. Aber.
Jetzt, wo du das sagst, das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt habe. Ich habe auch noch nie von einem gehört, der gesagt hat. Ich habe mal mit 27 nicht gewusst, was ich gucke, und habe dann mal irgendwie, bin ich hängen geblieben und habe jetzt schön Deep Space Nine angefangen. Die sagen fast alle von Kindheit an.
Und du bist direkt, das ist das Schöne daran, deswegen mag ich das Format auch so gerne, weil du lernst die Leute kennen, es ist überhaupt kein unkritisches Thema, es ist einfach nur eine schöne Erinnerung. Ich meine, ich hatte auch schon jemanden dabei, der meinte, ich habe mit Oma geschaut oder bei Opa oder so. Also du hast immer eine Erinnerung, wo du lange zurückdenkst und als Kind eigentlich nur, ich sag mal, so schöne Erinnerungen hast. Ich meine, auch was ich beeindruckend finde, und das hat sich aber dann, und durch solche Gespräche, ich finde es total schön, solche Gespräche zu führen mit immer neuen Leuten, weil man reflektiert jedes Mal. Und ich übernehme auch jedes Mal Statements, die ich daraus einprägend finde, übernehme ich auch gerne für mich oder für Fragen, die ich in der nächsten Folge dann stelle. Weil als es zum Beispiel Picard gab, die neue Serie jetzt, ne? Also Star Trek Picard, das wurde auf eine total andere Ebene gebracht, als mir ein Gast, ein Fan, der Daniel war das weiß ich noch, gesagt hat, das ist eigentlich für ihn so, als würde sich ein Familienmitglied wieder zeigen. Weil man hat Picard gesehen vor TNG, wann wurde das produziert? Gregor, hilf mir.
Ja, 87 bis 94, Kinofilme bis 2002.
Genau, also sagen wir 87 bis 94 oder meinetwegen bis 2000 hat man Picard gesehen. Das ist eine Familie gewesen, irgendwie die Crew. Die hat sich da in der Zeit entwickelt. Jetzt hast du dich die letzten 20 Jahre, wie gesagt, ne, also 2000 bis 2020, hast du dich als Mensch weiterentwickelt, und nach 20 Jahren taucht auf einmal wieder der ein Familienmitglied auf. Und du fühlst dich direkt, also ja. Jean-Luc Picard oder Patrick Stewart, und du fühlst dich direkt wieder verbunden damit, direkt an deine Vergangenheit erinnert, so als du ihn das letzte Mal wirklich gesehen hast, so als Kind oder als junger Mensch halt. Und für Leute, die das halt in ihrer Jugend gesehen haben, als Kind gesehen haben, ist es, glaube ich, nochmal ein intensiverer Moment gewesen, als jetzt für mich zum Beispiel. Aber das fand ich super spannend, weil es zeigt eigentlich nochmal, was für eine Verbundenheit viele Fans zu diesen Serien haben.
Ja, die ist unheimlich stark. Also das merkst du auch. Also ich guck mal, ich sehe es jetzt bei mir auch auf Netflix, weißt du, es ist so viel drin auf Netflix, aber ich lande gefühlt alle zwei Tage bei irgendeiner Star Trek-Folge. Zumindest mal so in Teilen. Ne? Also meine meistgesehenen Sachen, und das ist ja ein Riesenprogramm, was wir da zur Auswahl haben, wird definitiv Star Trek sein.
Ja. Das ist, also ich sag mal so, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mehr zu lesen, so wenn ich irgendwie weiß, ich habe gerade irgendwie Zeit, mit der ich sonst nichts, also wo mir langweilig wäre, theoretisch. Aber ich bin dann oft auch mal dazu geneigt, eine alte Deep Space Nine oder eine alte Voyager-Folge zu schauen, obwohl ich sie schon hunderte Male gesehen habe. Also nicht hunderte Male, aber zig Mal gesehen habe. Und
ich habe mal die Bücherliste gelesen, die 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Und dann habe ich nie weitergemacht als das. Da hatte ich mal kurz Anspruch. Da habe ich gedacht, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich gedacht habe, im Urlaub, da liest du mal so die großen Werke. Und dann dachte, ich habe letztens diese Liste gefunden, die ich mir gemacht habe. Da war ich ganz toll. Dracula steht da nur drauf. Bram Stoker's Dracula.
Das Star Trek-Bücher lesen.
Mein Anspruch war, geil, Star Trek-Bücher. Hörbücher höre ich mir dann an, wahrscheinlich.
Ja. Naja.
Ja. Genau das, aber ich sehe das, ich kann das total nachempfinden. Also als Picard damals angekündigt wurde, habe ich auch im ersten Moment dachte ich mir, geil, Alter, 17 Jahre nicht gesehen, hier der Captain kommt zurück. Dann hatte ich 6 Monate Angst, weil ich Angst hatte, sie versauen es mir. Ne? Dann startet es endlich, dann war ich optimistisch. Dann haben sie es mir versaut, aber ich habe festgestellt, sie haben mir trotzdem den Captain nicht kaputt gemacht.
Nee. Ne?
Also das können sie nicht.
Das haben sie nicht. Ne? Also, das schaffen sie nicht. Und das sagen halt. Also die Befürchtung war das bei vielen, die machen Patrick Stewart, Jean-Luc Picard kaputt, aber ich glaube auch nicht, dass sie das schaffen oder geschafft haben. Und der und ich meine, er hat sich verändert. Ich war, und das in diesem 10 vorne, ich meine, das 10 vorne, gut, warum ich das so genannt habe, ich hatte auch überlegt, soll ich das jetzt Track Talk nennen, weil das die alte Sendung war, die wir hatten, aber das ist ein vollkommen neues Format jetzt gewesen und ich fand es den vorne einfach so, nicht kuschelig, aber schon irgendwie so, da trifft man sich halt, um zu sprechen, über alles Mögliche.
Ja, der Name setzt gleich den Ton so ein bisschen.
So ein bisschen, ne? genau. Und ich hatte auch und deswegen mag ich das so gerne, weil es ist viel mehr als nur irgendwie eine Audioaufnahme. Es ist wirklich, was daraus entstehen kann, ist groß. Ich meine, wir haben uns darüber kennengelernt. Wir reden auch gleich nochmal über das Trackbarometer, denke ich. Aber ich hatte nämlich den Moment, ich hatte einen Gast da drin und wir haben über den Christian und wir haben über sein Verhältnis zu Star Trek gesprochen und auch wieder so eine Anekdote. Er hat damals, es war damals, als er noch jung war, ich weiß nicht, in einem Kaufhaus und dort war Patrick Stewart auf Promotour. Und er wollte sich damals ein Autogramm geben lassen, hat aber irgendwie den falschen Rucksack eingepackt und da war nicht das Schiff drauf, was er unterschreiben haben wollte, sondern es war halt seine, weiß ich nicht, Deutschmappe drin oder so, ne? Also irgendwas mit der Schule, ein Mäppchen oder ich weiß nicht. Dann wollte er sich das Mäppchen unterschreiben lassen und in dem Moment hat ihn der Security-Typ eigentlich weggestoßen. Dann wollte Patrick Stewart, hat ihn gesehen, wollte ihm das noch unterschreiben und dann musste er aber irgendwie auf die Bühne gehen. So, also hat er es leider nicht geschafft, sich mit Patrick Stewart da irgendwie eine Unterschrift zu bekommen. Und das Interview habe ich geführt, glaube ich, 2 Wochen vor der Premiere von Star Trek Picard in Berlin. Und da hatte ich die Möglichkeit, Premierentickets zu bekommen. Also Star Trek Picard, ne, die Serie läuft ja auf Amazon Prime, aber die ersten 3 Folgen liefen dann als Premiere in Deutschland.
Im Kino.
Genau, in Berlin. Genau. Und da habe ich ihn gefragt, hey, du, ich habe hier Tickets, willst du kommen? Weil dann hast du die Möglichkeit, Patrick Stewart kommt, versuch doch mal ein Autogramm zu bekommen. Und dann meinte er so, ja, ich muss arbeiten, das geht nicht. Und so meinte so, ja gut, mach, also, wie du halt möchtest. Mir ist das, Also ich würde mich freuen, wenn du kommst, aber eigentlich ist, musst du wissen, du wirst wahrscheinlich Patrick Stewart sonst nirgendwo mehr sehen. So, also sehr unwahrscheinlich halt. Und zwei Tage später hat er mir geschrieben, Janik, hast du auch eine zweite Karte? Ich so, will deine Frau mitkommen oder was? Nee, aber mein Papa möchte mitkommen. Ich habe gesagt, ja gut, das kriegen wir hin. Dann habe ich das, dann habe ich ihm gesagt, okay, habe ich eine organisiert gehabt. Ja, und dann auf einmal in Berlin, ich war da, er war da und sein Vater war da. Und da haben wir gemeinsam Star Trek PK geschaut.
Oh, das ist ja richtig toll. Zu hören übrigens in Mein missglücktes Treffen mit Patrick Stewart vom 17. Januar 2020 beim 10 vorne Podcast. Nur so ein bisschen Schattenredaktion, weißt du. Aber ganz ehrlich.
Ach, du hast schon nachgeschaut. Das
ist ja super, die Story. Ich bin nur Pro, weißt du.
So,
Pro.
Genau.
Nein, aber das finde ich total super. Auch von dir finde ich das total geil, dass du das gemacht hast. Das ist ja voll super.
Ja, das ist echt also, nett.
Wirklich.
Ja, kann ich jetzt nicht verneinen, das ist richtig. Aber ich
sag mir, dass du ihn danach überfallen hast in der Seitengasse oder so.
Und ihm das Geld geklaut hast. Nee, so schlimm war es nicht. Nee, wir haben danach auch noch wir haben danach noch zu Abend gegessen gemeinsam in Berlin da. Damals gab es noch zum Glück kein Corona. Das war ja Anfang des Jahres, ne? Stimmt.
Ja.
Ach, krass.
Ja.
Ja, klar, war es Anfang des.
Das wirkt nur. Ja, das wirkt nur wie aus einer anderen Zeit, ne?
Ja, da, ja das ist also ja vor Corona. Auch,
ja.
Also ja. 2020 VC. Oh, keine Ahnung.
So wird irgendwann mal die Zeit, so wird wahrscheinlich irgendwann die Zeit.
Ja, irgendwann, wenn wir ein total säkularisierter Staat sind, ne? Ohne Christus, dann nur noch Corona. Naja.
Früher konnten wir noch auf Konzerte gehen.
Okay. Damals, als wir uns noch umarmen durften, diese ekelhaftige.
Naja. Da hatten wir menschliche Nähe, das kennt ihr gar nicht mehr.
Ja, genau, damals waren wir noch im Kino gemeinsam. Naja, auf jeden Fall waren wir dann Abendessen.
Eigentlich ist es, weißt du was, eigentlich ist es gemein. Wir wissen, wir sind technologisch jetzt, wir wissen, dass es ein Holodeck geben könnte, aber wir haben keins. Gerade in der aktuellen Zeit.
Virtual Reality, theoretisch. Der Vorgang vom
Holodeck. Tot durch Snooze.
Aber auf jeden Fall haben wir dann an dem Abend auch noch gesprochen und haben über die Star Trek-Serie gesprochen. Und das war eigentlich, das ist eigentlich eine ganz besondere Folge gewesen. Das Problem ist, ich rede normalerweise nicht über die Folgen, die ich mache. Was ich eben meinte, ich reflektiere am besten, wenn ich drüber nachdenke, und das tue ich am besten, wenn ich drüber rede. Deswegen, ich habe oft das Problem, dass ich aus einem Handlungsstrang oder einer Geschichte irgendwelche Abzweigungen nehme und die dann erzähle und dann vergesse, wo ich eigentlich gestartet bin. Aber deswegen stelle ich auch gerne Fragen. Aber nein, ich finde es eine super Geschichte eigentlich, ein super, super Treffen, was wir da hatten, weil das genau das eigentlich zeigt, was wir gerade vor 5 Minuten besprochen haben, dass er, Christian, durch seinen Vater Star Trek-Fan geworden ist, sein Vater immer noch, logischerweise, hoffentlich, Star Trek-Fan ist, und die gemeinsamen Vater-Sohn-Ausflug hatten zu dieser Star Trek PK-Premiere. Und das finde ich tatsächlich, wenn ich mal ehrlich bin, das finde ich tatsächlich noch ein bisschen berührender, in Anführungszeichen, als dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe, Patrick Stewart zu treffen und ein Autogramm sich zu holen, was übrigens nicht geklappt hat, leider.
Er hat eins geklappt.
Leider nein, aber von Jerry Ryan, glaube ich.
Was hätten wir jetzt, obwohl... Echt?
Ist auch nicht schlecht. Hat er sich, glaube ich, sogar mehr drüber gefreut, um ehrlich zu sein.
Kannst du mir mal deine Handynummer aufschreiben und dann sein Autogramm holen, bitte? Ja. Nein, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen...
Nee, dein Autogramm ist auf dem Strampler für sein Baby, also für sein kleines Kind. Also von daher, ich glaube nicht, dass dir das passt.
Oh, Alter, hör auf. Das ist ja hier... Jetzt weiß ich auch, warum dieser Podcast dann von dir mit Ich hatte Gänsehaut-Momente heißt. Wo du darüber geredet hast.
Ja, das hat aber mehr, das ist ein Zitat von den beiden.
Ja, ich weiß.
Weil die Musik...
Aber ich habe aus irgendeinem Grund die Folge gar nicht gehört, aber die muss ich mir unbedingt noch anhören. Aber da ist der Vater auch zu hören in der Aufnahme?
Der ist dabei.
Oder?
Die Aufnahme ist auch gar nicht so lang, glaube ich. Ne? Ich glaube, das geht nur so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Aber das muss man auch schon sagen, nicht so lang, also für Podcast-Verhältnisse. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der mir super wichtig ist. Also das muss ich wirklich sagen, und ich bin auch ein absoluter Fan von Trek am Dienstag und Discovery Panel. Sowieso die Koryphäe unter den Star Trek Podcasts, meines Erachtens ist der Trekcast. Ich bin super Fan von denen, und die besprechen ja die Episoden alle. Und da habe ich mir gedacht, Leute, wieso sollte ich jetzt anfangen, ja? die Episoden zu besprechen. Wieso sollte ich, also ich wollte einen Podcast machen, aber wieso soll ich jetzt einen Episoden-Podcast machen, wo es doch schon welche gibt, wo Leute das so gut machen? Also das ist ja, man muss ja auch ein bisschen, ich meine, ich habe BWL studiert, Management studiert, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Ich steige ja nicht in den Markt ein oder mache ja nichts, wo ich halt einfach weiß, ich kann da gar nicht, komme da gar nicht gegen die, die anderen an. Also,
wenn ich nach jeder Track am Dienstag folge, packe ich mein Buttlet auch immer wieder ein und sage, ach nee, lass sie das machen, besser ist das.
Ja, aber es ist ja so, muss, ja, muss man ja, ja einfach...
Nee, du hast total recht.
Also ich finde Differenzierung da total wichtig.
Macht Spaß.
Ja, absolut. Ja. Aber ich sag's mal so, wenn wir die, die Kollegen anhören, ja, und
ja.
Die haben irgendwelche Details, da sag ich mal so, also ich sag mal so, wenn ich da nichts mehr lernen könnte, dann würde ich sagen, gut, da kann ich es auch machen. Aber ich kann jedes Mal was lernen. Also von daher muss ich nicht das machen, was andere schon besser können, sondern ich versuche oder wir versuchen, das irgendwie so zu füllen, die Weite, die unendlichen Weiten von Star Trek, dass wir da neuen Content bieten und neue Sachen machen. Und ja, das macht auch Spaß. Und wie gesagt, im 10 vorne hat man echt die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Ich habe auch schon einen Entwickler gehabt für ein Star Trek-Spiel, den Daniel, wie gesagt, super interessantes Gespräch geführt. Und ich meine, eigentlich sind alle Gespräche da interessant, aber so ein paar bleiben natürlich schon in Erinnerung, weil es halt emotionaler ist, ne, wie du gerade, wie wir gerade schon gesagt haben.
Klar.
Ja.
Du gibst der Community eine Stimme.
Ja, das klingt schon so ein bisschen. Ich meine, du tust es ja auch.
Also, ja. Ne? Aber du mehr.
Ja, nein, das Problem ist leider, also das ist 10 vorne, ist jetzt, also ich habe tatsächlich noch ein, zwei Aufnahmen im Kasten, aber an sich ist das. Es ist nicht eingeschlafen, will ich nicht sagen, aber es ist so ein bisschen vernachlässigt. Ich würde es wirklich gerne häufiger machen, aber ich habe quasi zwei große Projekte, das Trekbarometer und das 10 vorne. Und das Gute am 10 vorne, und ich hoffe, das hört man nicht, aber das Gute am 10 vorne ist, ich bin kein Mensch wirklich, der sich auf Gespräche groß vorbereiten möchte. Also ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet hier im Star Trek-Bereich, die möchten das Gespräch wirklich detailliert vorher vorbereiten, alles Mögliche dazu recherchieren, aber ich bin tatsächlich so einer, ich führe einfach ein Gespräch, ein nettes Gespräch, habe vielleicht ein paar Stichpunkte, die ich abhaken möchte, aber ich habe da keinen wirklichen Interview-Leitfaden. Ich finde das auch tatsächlich unnatürlich. Also wenn ich jetzt einen genauen Plan hätte und wenn ich den auch an meinen Interviewgast schicken würde, dann wären alle Fragen schon vor, dann kann man ja gar kein persönliches Gespräch führen, dann hat man ja gar keine emotionale Bindung, weil man, oder Basis, weil man ja einfach sich nur irgendwie die Stichpunkte abhakt, ne? Wie so eine schlechte Präsentation in der Schule halt ein bisschen. Und deswegen mag ich das Format auch so gerne, weil ich mich nicht groß vorbereiten muss. Also ein bisschen natürlich schon, aber worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, es ist tatsächlich auch, das ist so ein bisschen die Achillesferse. Wenn du natürlich Leute finden möchtest, mit Leuten sprechen möchtest, die die Community sind, und es sind bei weitem, ich habe schon mit vielen Kontakt gehabt, das nicht, die an sich Interesse hätten, aber sich dann doch irgendwie nicht trauen. Ne? Das ist auch okay. Aber es ist tatsächlich nicht immer einfach, Leute zu finden, die sprechen möchten.
Aber wenn jetzt jemand das jetzt hören würde und sagt, Mensch, das würde ich gerne mal, man kann sich noch bei dir melden quasi.
Das Projekt gibt's, wie gesagt, das Projekt gibt's noch. Das gibt's noch. Es ist halt nur zeitintensiv, da irgendwie Leute zu finden. Und das möchte ich wirklich nochmal sagen, weil das ist mir wirklich, das ist mir ganz wichtig. Jetzt nicht um irgendwie, weiß ich nicht, Leute zu rekrutieren, also das ist vielleicht auch spannend, aber grundsätzlich für Leute, die Star Trek-Fans sind, ich hatte noch niemanden, wirklich noch niemanden zu Gast. Ich habe noch keine Folge, die ich nicht hochgeladen habe, also extra, sondern wegen zeitlicher Probleme vielleicht, aber ich habe noch niemanden zu Gast gehabt, der nichts Spannendes zu erzählen hatte. Man glaubt, die Leute glauben immer, sie haben gar nichts Spannendes zu erzählen, aber wenn sie dann da sind und man über ihre Geschichte spricht, über ihr Star Trek-Leben, ihre Vergangenheit, wie sie an Star Trek gekommen sind, was Star Trek für sie ausmacht, was ihre Lieblingsserien sind, warum mögen sie den einen nicht, warum mögen sie den anderen mehr, mit wem würden sie mal gerne im Quartier leben und so weiter, das sind eigentlich immer spannende Antworten, weil das sind Menschen, die haben sich das damit nicht aktiv befasst, aber die haben die Serien geschaut und die haben sich eine Meinung gebildet und die haben eigentlich immer eine Anekdote zu erzählen. Und Das glaube ich. Und das finde ich wirklich wichtig, ob man jetzt in so ein Format rein möchte oder nicht. Aber zu glauben, nur wenn man nicht irgendwie ein besonderes Projekt macht oder so, hat man nichts Spannendes zu erzählen, finde ich immer schade, weil jeder hat irgendwas Spannendes zu erzählen. Und das hat auch irgendwie was mit damit zu tun, dass man sich irgendwie dessen erstmal bewusst werden muss. Und das ist oft in so einem Gespräch der Fall. Dann wird einem erstmal bewusst, was man eigentlich für spannende Geschichten zu erzählen hat.
Ja, nee, das glaube ich. Ich glaube, dass da echt eine Menge Geschichten auch verloren gehen, die halt genau wegen sowas halt nicht erzählt werden. Das ist schade.
Und ist es ja auch schon, ist es ja auch schon schön, einfach so zu hören, ja, ich war mit meiner Oma und die hat irgendwie Kartoffelsalat und Würstchen gemacht und dann durfte ich mich da immer vor Kabel 1 oder vor ZDF oder was auch immer, durfte mich vorsetzen und durfte ich das schauen. Das ist schon, finde ich zumindest, ein Beitrag für die Community, wo man sich selber finden kann wieder in dieser Geschichte vielleicht. Ja. Das reicht. Da muss man keinen. Also ich freue mich mal, wenn Leute kommen, die irgendwas entwickeln und irgendwie eigene Projekte haben. Ne? Jetzt bitte da nicht falsch verstehen, aber man muss kein Virtual Reality-Spiel produzieren dafür, um da reinzukommen. Oder um eine gespannte Geschichte zu erzählen.
Nee, das sehe ich auch. Das, wie gesagt, das finde ich an diesem Konzept auch sehr faszinierend und gut. Also wenn ihr, wie gesagt, liebe Hörer, wenn der ein oder andere mal was Star Trek, seine Geschichte zum Star Trek-Universum beisteuern will, ich kenne da den richtigen Ansprechpartner. Neben mir. Ich würde das auch.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne auch den richtigen Ansprechpartner. Nein. Ja. Aber ja, das Gute ist auch, das ist eine Sache, da muss man sich wirklich nicht drauf vorbereiten, weil es ist halt Hobby. Die Leute fragen mich, muss ich mich drauf vorbereiten? Mhm. Nee, du weißt, was du magst in Star Trek, du weißt, was du nicht magst. So, fertig.
Ja, genau, das sehe ich auch so, ja. Ja, und dann kam ja das Aktuelle, worüber wir unmittelbar vor dieser Aufnahme geredet haben, das Trek-Barometer, ne?
Richtig, und zu Star Trek Radio-Zeiten damals, also das gibt es ja immer noch, aber als wir das auch als Hauptprojekt hatten, hatten wir so eine Star Trek-Frage der Woche. Lief auch ganz gut und es hat immer Spaß gemacht, so die Meinung der Community zu erfahren. Und dann hatte ich mich aber irgendwann mal, ich hatte mal die Kollegen vom Trekzone Network zu Gast. Übrigens, genau so ein Projekt, wo ich sage, das ist super, super, super cool in der Star Trek Community und ich bin auch super froh, dass ich mit denen dieses Projekt unter anderem mit dir ja auch, aber mit denen halt das Projekt auch angehen kann, weil das sind wirklich auch Star Trek Fans, die wirklich, also die haben ein Wissen und die schreiben gerne und die schreiben auch gut. Ich habe auch mal einen Artikel da geschrieben, so ich glaube, der hat ungefähr die Länge von, wie die Rezensionen, die da schreiben jede Woche und ich habe für den Artikel 2 Wochen gebraucht, um den zu schreiben und die schreiben jede Woche eine Rezension und zwar relativ, also zu aktuellen Serien und das relativ zeitig. Und mein Ziel war damals, ich möchte gerne wieder was machen, was irgendwie noch nicht existiert. Und das hat ist auch, dass der Podcast im Trek-Barometer ist eigentlich auch nur so eine Nebenerscheinung. Also hauptsächlich geht es im Trek-Barometer nämlich der Stimmung, das ist quasi ein Stimmungsbarometer der Star Trek-Fans. Das Ziel ist es eigentlich, die Beliebtheit von irgendwas aus Star Trek rauszufinden. Momentan sind das die Serien und angefangen habe ich damit, dieses Projekt anzustoßen mit den Trekzone-Leuten zu Picard. Wir haben eine Umfrage erstellt. Und da bist du ja auch dann eigentlich reingekommen. Wir haben eine Umfrage erstellt. Ich hab das damals einfach gemacht. Es ist nicht immer hilfreich, aber ich bin jemand, der macht einfach manchmal. Und manchmal kommt Mist raus und manchmal kommt auch was Gutes raus. Und diesmal kam was Gutes raus. Zweideutig gesehen. Also es kam einmal was Gutes raus, weil das Projekt super Spaß macht. Denn wir befragen die Leute bei Star Trek Picard zum Beispiel, wie fanden sie die Serie nach verschiedenen Kategorien. Ja, das war die gesamte Staffel Star Trek Picard. Und zweideutig kam was Gutes raus, weil die Ergebnisse erstaunlich gut waren. Weil wenn du dir nämlich die Statements anhörst in Podcasts oder die Reviews durchliest auf Internetseiten oder du guckst dir die Kommentare auf Facebook und Twitter an, dann könntest du ja meinen, die Leute bei CBS haben richtige Scheiße produziert und jeder hasst es. Das Ergebnis vom Trek-Barometer war aber, es kommt relativ gut an. Und das hat mich echt gewundert. Mhm. Ich meine, wir haben die Auswertung gemeinsam gemacht.
Ja. Ja, das war auch mein, ich brauchte einen Tag länger dafür, weil ich das erste, ich konnte es auch nicht ganz fassen, hatte dann so das auch allein bei dem Ranking der Folgen, also da sieht man aber auch mal, dass man so in seiner Filterbubble und so auch sich so ein bisschen denkt, so seine Meinung wäre so die allgemeingültige und wenn man dann so sagt, okay, da haben so, ich weiß nicht, 1000 Leute oder an die 1000 Leute teilgenommen, also es waren richtig viele auf jeden Fall und dann so einen Querschnitt zu sehen und sagen, ja, offensichtlich bin ich eher dann doch Minderheit, Ne?
Ja.
Und auch mal schön zu sehen, also jetzt mal ehrlich, das, irgendwas müssen sie ja richtig machen. Also wenn sie auch vielleicht nicht immer mein Zeitgeist getroffen haben oder beziehungsweise mein Geschmack, ich gucke es trotzdem und anscheinend genug andere hat es motiviert, es zu gucken.
Ja.
Also vielleicht haben sie wirklich alles richtig gemacht aus ihrer Sicht.
Genau, das zum einen und zum anderen, aber das finde ich auch nochmal wichtig, weil das durchaus eine berechtigte Anmerkung ist, das ist nicht ein Stimmungsbild von dem durchschnittlichen Amazon Prime oder Netflix Zuschauer. Das ist richtig. Und wenn wir bei bei an die 1000, das war ein bisschen weniger, Teilnehmern sind, dann kommen da bei, weiß ich nicht wie viele Fragen, ein Datensatz raus mit, was waren das, ich weiß nicht, 13.000, 14.000 Daten. Also mit Abstimmungswerten, mit Freitextantworten und so weiter. Das ist schon relativ umfangreich. Aber es bezieht sich natürlich auf die Star Trek-Fans. Ja? Also es ist ja das Trek-Barometer der Trekkies. So. In dem Barometer interessiert mich nicht, was denkt der durchschnittliche Amazon Prime-Zuschauer oder der Netflix-Zuschauer, sondern wir möchten da wirklich rausfinden, was denkt die Community. Und das haben wir damals relativ schnell eingeführt und mittlerweile bei Discovery läuft auch eine andere Software im Vorder- und Hintergrund. Das bedeutet, wir können deutlich komplexere Fragensysteme abbilden und auch Beziehungen, sag ich mal, herausfinden. Und deshalb fragen wir auch in jeder Folge danach, wie bist du zu Star Trek gekommen, also welche Produktion, wann ist dein Geburtsdatum, wie viel Wert legst du auf die Star Trek-Philosophie und was macht Star Trek in deinem Alltag aus? Also kategorisiere das irgendwie nach fünf Abstufungsmöglichkeiten. Mit dem Ziel, dass wir herausfinden können, das ist zumindest unser Gedanke, ob es zum Beispiel die Generation, die mit TOS angefangen hat, das jetzt deutlich kritischer sieht als die Generation, die mit Voyager eingestiegen ist, sage ich mal. Das ist der Hintergedanke und das werden wir jetzt hoffentlich dann nächstes Jahr rausfinden, also zum Ende der Staffel Discovery. Das ist halt so ein großer Datensatz, weil wir das jetzt über jede Folge einzeln sammeln, dass wir das irgendwann am Ende einmal gesammelt machen wollen und jetzt aktuell hauptsächlich die Freitextantworten und die die allgemeinen Sternefragen, also die quantitativen Fragen durchgehen. Wie hat dir die Folge gefallen mit irgendwie 1 von 6 Sternen oder also 6 Sterne auswählen irgendwie. Und am Ende soll aber da wirklich, also das ist so mein, auch da habe ich wieder irgendwie eine Idee oder ein Ziel, so eine Art Map erstellen irgendwie, dass wir sagen können, der Star Trek-Fan, den wir in die Kategorie tun oder der in der Kategorie ist, der findet Star Trek aktuell richtig gut. Der Star Trek-Fan in der Kategorie, der findet Star Trek richtig scheiße, wie es aktuell ist.
Der Star Trek-Fan, der 2001 mit dem Ende von Voyager zufrieden ist, der findet auch Discovery Staffel 1 gut.
Ja, was? Gut, so, das haben wir jetzt.
Ja, auf der Ebene.
Ja, so, nein, so ich weiß nicht, aber... Ja, und das ist...
ich weiß, was du meinst, ja.
Und das ist eigentlich super spannend, weil ich mich halt immer frage, also ich bin auch super politisch interessiert und versuche mich da auch so ein bisschen regelmäßig zu informieren und lese auch viel und habe früher auch viel auf Spiegel Online Kommentare gelesen und auf Facebook und so weiter und da kriegt man halt schon mit, und das ist jetzt kein Geheimnis, also das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das weiß man, wenn man sich damit befasst. Die Leute, die haten, also die Leute, die was schlecht finden, die sind die, die am lautesten schreien. Das ist aber auch im realen Leben so, ne? Ja. Also wenn du irgendwo bist, keine Ahnung, zum Beispiel auch in einem Konzert, ne? Und die klatschen die Leute, also die meisten Leute irgendwie klatschen, weil das macht man halt so. Und es gibt 3 Leute, die buhen. Also ich denke gerade an eine Oper, ne, wo es eigentlich ruhig ist beim Ende. Also nicht irgendwie ein Konzert, wo alle besoffen sind. Oder ein Theater, also etwas gesittetere Umgebungen. Dann, dann hörst du diese 3 Leute, die buhen und direkt ist in deinem Kopf, ob du jetzt Darsteller bist meinetwegen oder halt auch Zuschauer, oh mein Gott, was war jetzt? War das so schlecht, dass die jetzt buhen müssen? So, also negative Bewertungen, negative Kommentare schlagen deutlich stärker ein als positive. Und dann sind es meistens auch noch die Leute, oder die werden am meisten, also Social Media mäßig, meistens auch noch negative Kommentare am meisten geschrieben. Weil Leute, die was gut finden, also das ist irgendwie in unserer Gesellschaft so, die sagen dann nicht, sondern die meinen, wenn sie jetzt still dazu schweigen, dann wird das schon anerkannt als eine Akzeptanz, ne? Als wäre das in Ordnung, als wäre es gut.
Ja.
So, die Leute, die was scheiße finden, die schreiben es aber und die meckern auch oder die beschweren sich auch. Ich glaube, wenn man irgendwas richtig, 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 richtig toll findet, dann schreibt man auch nochmal irgendwas. Aber in der Regel ist das so.
Das mag sein, ja.
In der Regel hat man so die Bandbreite, aber dass die Leute, die, ne, genau, also dass die Leute, die super unzufrieden sind, die beschweren sich richtig laut. Die Leute, die eigentlich zufrieden sind oder denen es relativ egal ist, die halten, ne, also sagen nichts.
Ja, ja, das ist auch menschlich, weißt du, das ist so, dieses, es ist immer leichter, Leute gegen etwas zu mobilisieren als für etwas. Und das ist, weißt du, ich gehe 100 Mal in das Restaurant, jedes 99 Mal war es in Ordnung, dann ist das halt so, das ist dann für mich der erwartete Standard. Einmal war es schlecht, dann fange ich an rumzupauen in der 5-Sterne-Bewertung bei Google.
Ach ja.
Weißt du, das ist so.
Ne? Also da kann ich ja. nur den, da also kann ich
nicht,
dann kann
aber
ich,
böse
da kann ich nur den Instagram-Kanal Museum of Deutschland empfehlen. Da gibt es irgendwie so eine Google-Bewertung. Essen war super, Service war nett. Stuhl hat gewackelt, 1 von 5 Sternen. So, da muss man wirklich
sagen. Schön finde ich tatsächlich jetzt bei Amazon-Bewertung, wenn du, man guckt ja auch, guck mal, du guckst die Bewertung an, du guck, wenn du was liest, guckst du dir, klickst du auf die schlechtesten. Ne? Und das finde ich, das ist einfach so. Ja, die ganzen Hunderter interessieren mich nicht, ich gucke auf das Schlechte. Ne? Dann gucke ich auf den, gehe ich auf die 1-Sterne-Bewertung und dann schreiben ja manche so, hey, war alles super, hab nur 1 Stern ausgewählt, weil das sonst keiner liest. Das finde ich
okay, cool. Okay, das hatte ich noch nicht. Aber gut.
Das habe ich jetzt letztens ein paar Mal gesehen. Das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Macht natürlich wiederum für die das schlecht, die nur nach den Sternen gehen.
Ja, halt. Vor allem, wenn du natürlich das in der Suche siehst. Aber naja, was spannend ist, ist halt, dass wir rausgefunden haben, also wir beide tatsächlich, dass es halt echt eine eigentlich laute, schweigende Masse gibt. Also mit laut meine ich eine große, schweigende Masse gibt. Zumindest in der Social Media oder so. Also Facebook, Twitter und so weiter. Aber in diesem Trackbarometer halt wirklich, das sind sehr engagierte Schreiberlinge, auch, also Schreiberlinge, aber das sind halt sehr, sehr engagierte Leute, die auch die Freitextantworten intensiv beantwortet haben. Und das freut mich immer besonders, weil das zeigt, das sind Leute, die wollen wirklich, dass man ihre Meinung, also die wollen wirklich ihre Meinung abgeben, die meinen das total ernst und die möchten auch, dass man sich das anschaut. Weil wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man, manchmal wird man so aufgefordert, Umfragen auszufüllen, um irgendwie, keine Ahnung, an einem Gewinnspiel teilzunehmen oder was weiß ich. So, da hat man da irgendwie so 3 Klickfelder, klickt man drauf und macht weiter und hofft, dass man das iPad gewinnt zum 20.000. Mal. So, das ist einem ja da relativ egal eigentlich. Aber wenn man dann anfängt, wirklich Texte zu schreiben, und wir haben es heute auch, das sind teilweise echt lange Texte gewesen, bei Picard noch länger als bei Discovery, weil es die ganze Staffel einfach beinhaltet hat und was Picard war, sieht man halt einfach, die Leute möchten halt wirklich ihre Meinung abgeben. Und das freut mich total, dass wir vielleicht, das ist auch das, auch sollte auch eines unserer Ziele sein, dass wir irgendwie eine Plattform schaffen, wo Leute ihre Meinung abgeben können. Und vielleicht sogar noch, das finde ich eigentlich auch sympathisch, dass man nicht darauf direkt antworten kann. Weil häufig ist das ja so, du schreibst im Internet deine Meinung und dann kann das jeder kommentieren. Auch kannst du ja auch anonym machen, aber dann bist du direkt wieder irgendwelcher Kritik ausgesetzt. Dann kommen nämlich direkt wieder die Hardcore-Negativ-Fans, die dann schreiben, wie kannst du, du bist gar kein richtiger Star Trek-Fan, was soll das eigentlich? So, ja, ungefähr. Ja. Und so halt nicht. Das geht an uns und wir können es dann kommentieren, aber es gibt halt keinen direkten irgendwie, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie gestresst fühlen könnte oder, ne, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, klar. Aber noch da habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, die Star Trek Community, also nicht der Amazon Prime und Netflix Kunde ist da jetzt nicht das vorrangige Ziel. Du verteilst die Umfrage über deine Homepage, über Twitter und in diversen Facebook-Gruppen, ne?
Ja,
also überall, wo Star Trek dran steht im Prinzip, genau. Ne?
Also,
okay.
Genau, bei uns kann man auch in Newsletter sich holen, also abonnieren. Und das finde ich auch wichtig. Ich versuche das auch immer so kommunizieren. Oder wir gemeinsam so zu kommunizieren, wenn wir irgendwas schreiben oder so, dass man, wenn man sich diesen Newsletter abonniert, da gibt es wirklich, glaube ich, 4 Kategorien. Wir machen wirklich nicht viel, krass viele Produktionen oder krass viele Sachen, aber da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Kategorien, sodass man halt wirklich, also die man anklicken kann, für was man sich interessiert, dass man auch wirklich nur die E-Mail bekommt, die oder mit Inhalt bekommt, die einen auch interessieren. Weil mich nervt es unglaublich. Du meldest dich zu irgendwas an, weil dich was interessiert und dann kriegst du 20.000 zusätzliche E-Mails zu irgendwelchen Themen, die dir scheißegal sind, so sage ich mal, ne? Also wirklich egal sind. Und genau. Das ganze Projekt ist ja von Fans für Fans. So. Und der Trackbarometer wird verteilt in Twitter, genau, Facebook Und Instagram haben wir auch, aber da kann man ja nicht direkt auf den Link klicken. Danke Instagram dafür. Mhm. Ja, und halt per E-Mail. Und wie gesagt, Kooperation mit dem Trackzone Network, die werten das grundsätzlich als Text auch aus. Jetzt nicht jede Folge, aber am Ende der Staffel auf jeden Fall. Und unter jeder Rezension ist das auch verlinkt oder eingebettet sogar. Du kannst es direkt auf deren Seite abstimmen.
Also ist das wirklich breitflächig verteilt? Man kommt an der Umfrage nicht so leicht
vorbei. Wenn du willst, kannst du es bei dir auch einbinden, aber nein, du teilst es ja auch auf Twitter.
Ja.
Also, nein.
Ja, na, ich retweete
es. Entschuldigung, ich bin auch auf Facebook eben, ne, teilen. Ne? Nein, aber ich sag mal so, klar, es ist breitflächig verteilt, anders würde sich mir auch nicht erklären, dass so viele Teilnehmer teilnehmen, weil ich kann auch sein, dass die Leute direkt auf die Seite gehen, dass sie sich irgendwie den Wecker stellen oder so, jeden Samstag irgendwie trackbarometer.de Werbung. Nein, also draufgehen und das abstimmen, aber genau, es ist ansonsten auf Social Media verteilt und halt per E-Mail.
Ja, das Interessante oder das auch sehr Coole daran ist, die Auswertung kommt ja dann, also der Podcast zu der Auswertung der jeweiligen Folge, jetzt im Moment ist es ja so, ist einmal die Besprechung jetzt mal mit mir oder auch mit jemand anderen, werden da halt quasi die Ergebnisse noch vorgestellt, aber die Ergebnisse werden ja auch in tabellarischer Form im Prinzip zur Verfügung gestellt, also der Zahlen-Nerd kann sich auch die Auswertung auf die Frage komplett auch nochmal da zusätzlich im Artikel dazu ansehen, zu dem, was man so erzählt, ne?
Genau, das ist eine Frage, also das ist auch so, ich hatte das am Anfang nicht gemacht, einfach weil ich gedacht habe, das überfrachtet vielleicht einfach die Seite, also nicht die Seite, die hält das aus, aber das ist einfach zu viel in dem Artikel und dann ist man irgendwie da verwirrt oder wird es halt unübersichtlich. Aber es kamen die Fragen aus der Community, auf Instagram war das, glaube ich, sogar, und da habe ich gedacht, gut, dann, wenn die Leute das möchten, dann bitte. Also es ist ja nichts, was wir verstecken, sondern wir wollen ja die Ergebnisse teilen, deswegen machen wir das Ganze ja und deswegen kannst du dir das anschauen. Und was wir auch gemacht haben, eine Übersicht, und das wird jetzt, versuche ich immer mehr zu implementieren, das war relativ aufwendig, was so im Hintergrund, was man da machen muss, ist eine Übersicht zu machen unter der Kategorie Star Trek Discovery auf, ne, und bei dem Menü Trackbarometer Star Trek Discovery. Da siehst du direkt die Gesamtzufriedenheit der Folge verglichen mit den vorherigen Folgen. Also aktuell, zum aktuellen Aufnahmedatum, sieht man da einen Graphen, der geht von Discovery 3, Staffel 3, Episode 1 bis 304. Und da kannst du halt gut erkennen, dass der Gesamteindruck von der dritten Staffel, der ersten Episode, so bei 70,4% lag, Beliebtheit, und mittlerweile mit dem Höchstwert bei der vierten Staffel bei 82% liegt. Wird auch aktuell angepasst. Mhm. Also wenn du jetzt abstimmst, dann sollte es eigentlich direkt dort reingehen als Ergebnis.
Ja, spannend. Also es gibt keinen Grund, daran nicht teilzunehmen. Finde ich schön. Also ich finde auch die Fragen ganz gut. Da muss ich dich sehr loben. Ich muss sagen, du machst ja sehr auf Folgen individuelle Fragen. Und das ist,
aber da muss ich das da, sehr, sehr spannend. Da muss ich das Lob teilweise direkt weitergeben an die Kollegen vom Trackzone Network, weil ich komme nicht dazu, die Folge irgendwie Freitag zu schauen, meistens, sondern leider oft erst sonntags oder so. Und da die Umfrage ja Freitag schon online geht, frage ich immer rein, hey Leute, habt ihr vielleicht eine Idee, was wir für folgenspezifische Fragen stellen können? Diesen Freitag habe ich es tatsächlich direkt selber gemacht, da habe ich es dann geschafft. Aber wie gesagt, das ist ja irgendwie, das ist auch das Schöne daran, das ist kein Projekt, wo ich irgendwie in meinem Zimmer sitze, in meinem kleinen Kämmerlein, sag ich mal, oder in meiner Wohnung, I don't know, und da über den Zahlen hocke, sondern da sind so viele verschiedene Leute mit involviert, ich habe irgendwie so die Koordination bei mir, aber jeder macht ein bisschen was und das ist absolut, absolut schön, absolut nett.
Ja, spannend. Spannend. Ja, der Kommunikator.space, das ist der Überbau. Da kommt man zum Star Trek Radio, zum Trackbarometer, zum 10 vorne Podcast. Ja, ich werde das alles in die Shownotes packen, Yannick. Alles wird drin sein.
Wahnsinn, die kriegt man ja alles zum Preis von einem.
Ich sag's ja, kostenlose Werbung. Und gratis noch mich in der einen oder anderen Besprechung. Was willst du mehr? Ja,
nichts.
Hast du sonst noch was du da zu erzählen möchtest, oder?
Ach Gott, ich glaube, ich habe das schon relativ, also das hat mir auch heute geholfen, um ein bisschen so rekapitulieren, was wir alles so gemacht haben.
Ja, man vergisst ja auch schon einiges. Ja, ist dann doch eine Menge, ne?
Erstaunlich.
Ja,
ne?
Ist durchaus eine Menge. Ist ja.
Erstaunlich, wirklich.
Ja, wirklich. Es hat auch bei mir einige dunkle Flecken beseitigt oder so graue Flecken. Ich hatte so das nicht ganz gepasst gekriegt mit dem Unterschied Star Trek Radio zu deren. Dachte mir, ist er da nun oder ist er nicht? Oder ist das irgendwie nur, wie entstand das? Deshalb hat es mich sowieso interessiert, wollte ich dich eh mal fragen. Dann dachte ich mir, komm, dann lasse ich mir doch den Werdegang von dir mal im Podcast erzählen.
Wir sprechen ja so selten.
Nein.
Also Star Trek, also im Endeffekt ist das Ganze, was wir heute haben, hat sich aus dem Star Trek Radio entwickelt. Und das ist eigentlich spannend, also ich finde es eigentlich schön, weil es ist alles organisch irgendwie gewachsen und es hat sich jetzt nicht irgendwie so entwickelt, dass ich gesagt habe, so, wir machen jetzt mal irgendwie ein weißes Papier am Ende für das neue Projekt, aber die ganzen Hintergründe, die ich mitnehmen konnte, die ganzen Kontakte, die ich habe, das ganze Wissen, was ich irgendwie aus der Community schon hatte, konnte ich ja alles mitnehmen oder was heißt mit dem Weiterentwickeln halt auf eine neue Ebene bringen. Und das macht mir persönlich auch Spaß, das weiterzuentwickeln und jeder, der Lust hat, mitzuentwickeln, den nehme ich auch gerne, der kann auch gerne mitmachen, jetzt wenn ich mal einen eigenen Aufruf hier starte, ich überkapere deine Sendung. Oder noch besser, jeder, der Lust hat, was zu machen, der geht erstmal zu Gregor und fragt, ob er vielleicht Hilfe braucht. Who knows? Also zu dir.
Ja, genau. Ich schicke sie dann durch. Bei mir steht in der Twitter-Bio von diesem Podcast steht ja auch Grußfrequenzen offen.
Ja.
Und das ist auch so. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich finde diesen Geist von deinen Projekten, finde ich sehr schön und das sollte man featuren und fördern. Ne? Und ja, deshalb auch das hier. Tja, Yannick, dann denke ich mal, sind wir mal durch für heute und ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Zeit, die du heute investiert hast und für das Rekapitulieren der Geschichte deiner Star Trek Projekte.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Zeit, die du mir gegeben hast und ich freue mich natürlich, wenn wir das nächste Mal sprechen und ich wünsche hier allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr das hört.
Dem schließe ich mich an. Und ihr kennt es ja. Also bis dahin, liebe Leute. Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.